Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Menschen verzaubert und das Wie kommt es zu diesem kleinen rosa Elefanten? Er ist das Zufallsprodukt eines fehlgeleiteten gentechnischen Experiments. Er wird beschützt von einer Tierärztin, einem obdachlosen Alkoholiker und einem burmesischen Elefantenpfleger. Gejagt wird er von einem habgierigen Genforscher, der das große Geld wittert, denn was ist attraktiver als so ein kleiner rosaroter Elefant als lebendiges Spielzeug für reiche Leute? Gleich werden wir mehr von dem Leben mit diesem Elefantlein erfahren. Doch vorneweg, Herr Suter, Elefant ist Ihr 14. Roman. Rund alle 2 Jahre bringen Sie ein neues Buch heraus und Ihnen wird nachgesagt, Sie seien verlässlich und pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Können Sie das noch hören oder hängt Ihnen das schon zum Hals raus?
Nein, je unverlässlicher und schlampiger ich werde, desto lieber höre ich das. Das tröstet mich über viele Unzulänglichkeiten hinweg inzwischen.
Aber es steckt schon eine Art Fleiß oder Disziplin dahinter. Also wie sieht so ein typischer Arbeitstag im Leben eines Martin Suters aus?
Also diszipliniert war ich nie und fleißig eigentlich auch nie. Ich bin aber sehr neugierig. Ich will wissen, wie es im Detail weitergeht. Ich weiß schon, wie es im großen Ganzen weitergeht, aber im Detail nicht. Und ich will auch nicht 3-4 Jahre an einem Roman sitzen, das würde mich dann langweilen.
Das heißt, Sie sitzen wirklich von morgens bis abends am Schreibtisch, die Familie darf mal klopfen und dann geht's aber weiter?
Ich sitze ja nach dem Frühstück am Schreibtisch und hoffe, dass die Familie mal klopft. Aber nein, die lassen mich dann in Ruhe arbeiten und denken, er soll mal schauen, dass das weitergeht. Nein, schon nicht so. Aber ich arbeite ein bisschen büromäßig. Also ich arbeite von 9 bis vielleicht 13 Uhr. Wenn ich an einem Roman arbeite, das ist nicht immer so. Und dann nach dem Mittagessen schreibe ich weiter und oft bin ich auch selber für das Mittagessen verantwortlich, also koche ich auch etwas.
Unterbrochen wird das Schreiben dann von Lesereisen oder Auftritten auf der Messe, so wie hier heute. Was schätzen Sie daran?
Ja, ich versuche das schon auseinanderzuhalten. Also ich bin jetzt nicht an einem neuen Roman und mache dann Lesereisen. Ich versuche, die Lesereisen zu konzentrieren. Früher ging das besser, als wir in Guatemala lebten, konnte ich sagen, ich kann jetzt nicht zu dieser Lesung kommen, das ist ein bisschen weit, oder bezahlen Sie den First-Class-Flug von Guatemala nach Leverkusen. Konnte ich da sehr konzentrieren. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, jetzt mache ich halt doch manchmal Ausnahmen. Unbedingt nur schnell hier zu dieser Eröffnung dieser Buchhandlung oder so, dann mache ich manchmal eine Ausnahme.
Aber der Austausch mit den Lesern ist wahrscheinlich auch ganz befruchtend, oder? Wenn man sonst immer nur still vor sich hinschreibt.
Ja, das ist sehr schön, weil der Beruf ist ja ein etwas zurückgezogener Beruf. Und dann ist das ganz toll, manchmal wieder unter die Leute zu kommen und mal wieder der Mittelpunkt der Party zu sein.
Kommen wir zum Roman, zu diesem schönen leuchtenden rosa Elefanten. Wie sind Sie auf dieses Thema überhaupt gekommen?
Das ist der erste Fall, in dem ich nicht selber auf das Thema gekommen bin. Ein Alzheimer-Forscher in Tübingen hat mir vor über 10 Jahren gesagt, so nebenbei, er es wäre möglich, heutzutage einen kleinen rosaroten Elefanten gentechnisch herzustellen. Und das Bild hat mich nicht mehr losgelassen. Und immer habe ich gedacht, ja, das ist jetzt mal die nächste Geschichte. Und dann ist immer wieder eine andere dazwischen gekommen und diesmal nicht.
Haben wir Glück gehabt. Dann hören wir, würde ich sagen, mal den Einstieg in den Roman. Mhm.
Der Nachteil ist, dass ich einhändig blättern muss, oder? Eine Entzugserscheinung konnte es nicht sein. Er hatte genug getrunken. Schoch versuchte, das Ding zu fokussieren, das tief hinten in der Unterspülung des Uferwegs stand, dort, wo die Höhlendecke auf den sandigen Boden traf. Ein Kinderspielzeug. Ein Elefantchen, rosarot wie ein Marzipanschweinchen, aber intensiver. Und es leuchtete wie ein rosarotes Glühwürmchen. Es kam vor, dass jemand seine Höhle entdeckte. Manchmal fand er Fixerbesteck oder Kondome oder Junkfood-Verpackungen. Aber Spuren von Kinderbesuchen hat er bisher noch nie entdeckt. Er schloss die Augen und versuchte, so etwas wie Schlaf zu finden. Schoch hatte einen Drehrausch. So nannte er die Räusche, bei denen sich alles drehte, sobald er im Schlafsack lag. Er hatte in all den Jahren nicht herausgefunden, wann die Räusche zu Drehräuschen wurden. Manchmal war er sich sicher, dass es an der Menge lag. Dann wieder neigte er dazu, die Ursache in der Mischung zu vermuten. Aber dann gab es Fälle wie diesen, wo er, soweit er sich erinnern konnte, weder mehr noch anders als am Vortag getrunken hatte und sich dennoch alles drehte. Vielleicht spielte das Wetter eine Rolle. Auf dem Heimweg hatte der Föhn die dicken Wolken über den Fluss gejagt und manchmal waren sie aufgerissen und hatten für einen Augenblick einen weißen, vollen Mond enthüllt. Vollmond und Föhn, vielleicht war das die Erklärung für die Drehräusche. Wenigstens für ein paar davon. Auch was mehr half, Augen auf oder zu, hat er nie herausgefunden. Er öffnete sie. Das Elefantenspielzeug war noch immer da, aber es kam ihm vor, als stünde es etwas weiter rechts. Er schloss die Augen wieder, einen Moment lang drehte sich das Elefantlein unter seinen Augenlidern und hinterließ einen rosa Schweif. Sofort schlug er die Augen wieder auf, dort stand es, schlug mit den Ohren und hob den Rüssel zu einem S. Schoch legte sich auf die andere Seite und versuchte, das Drehen zu stoppen. Dabei schlief er ein.
Ich kann mir vorstellen, dass so Drehräusche auf einer Messe auch noch häufiger vorkommen. Ich glaube, rosarote Elefanten haben im Englischen noch eine spezielle Bedeutung. Könnten Sie das erläutern?
Ja, das Gleiche wie weiße Mäuse, die man ja auch an Messen antrifft.
Das heißt, die Grundidee war wirklich zu viel Alkohol und dann sieht man was, was es eigentlich so nicht gibt.
Ja, als ich beschloss, diese Geschichte zu schreiben, wusste ich, dass jemand diesen rosa Elefanten in einem Versteck finden musste, irgendwo im Wald oder in einer Höhle oder in einem Keller. Und wer ist dann in der Nacht in einer Höhle oder im Wald und in einem Keller? Das ist vielleicht schon ein Obdachloser. Und mir gefiel dann die Vorstellung, dass ein Alkoholiker dieses Tierchen sieht und denkt, jetzt ist höchste Zeit, dass du aufhörst zu saufen.
Aber so abwegig ist die Idee von leuchtenden Tieren gar nicht, oder?
Nein, es gibt Glowing Animals seit einigen Jahren. Wenn Sie googeln Glowing Animals, wird sich Ihr Bildschirm füllen mit grün leuchtenden Schweinen und rot leuchtenden Affen und gelb leuchtenden Schafen. Das ist eine Technik, die angewandt wird, die erforscht ist, die sogar einen Nobelpreis gewonnen hat.
Wie real so ein leuchtender Elefant sein kann, das erfahren wir in der zweiten Lesepassage.
In dieser Geschichte machen wir mehrere Zeitsprünge, gehen ein bisschen voraus und ein bisschen zurück. Ein Teil der Passagen dazwischen, zwischen diesen zwei Stellen, spielen fast 3 Jahre früher, erklären, wie das entstanden ist, dieses Tier. Und hier sind wir wieder zurück beim obdachlosen Joch. Er hat nur noch schwache Erinnerungen an diesen Albtraum in der Nacht und kommt angetrunken wieder zurück in seine Höhle. Hier steigen wir wieder ein. Die Lücke in der Wolkendecke im Westen hatte sich wieder geschlossen und die Dämmerung verwischte die Konturen der Landschaft. Joch musste aufpassen, dass er keine Risse und Löcher im Asphalt übersah. Nach etwa 500 Metern hatte er die Stelle erreicht, unter der sein Schlafplatz lag. Wie immer ging er daran vorbei für den Fall, dass ihn jemand beobachtete. Und wie immer pinkelte er an eine Pappel in der Nähe und sah sich dabei vorsichtig um. Als er sicher war, dass es keine Zeugen gab, kletterte er die steile Böschung runter. Der Boden war glitschig, es wäre auch für einen jüngeren, nüchternen Mann nicht einfach gewesen, mit der sperrigen, umgehängten Sporttasche an der richtigen Stelle zum Stehen zu kommen und die 2 Meter wieder hinauf zum Höhleneingang zu klettern. Er rutschte aus und erwischte eine freigespülte Wurzel, die ihn schon mehr als einmal gerettet hatte. Der Höhleneingang lag jetzt 3 Meter über ihm. Fluchend und auf allen Vieren wartete er, bis er wieder zu Atem kam. Von hier aus wirkte es, als hätte sich der Höhleneingang verändert. Die Büsche, die im Sommer den Zugang etwas kaschierten, sahen zerzaust aus, vielleicht eines der Gewitter dieses Tages. Nach der Atempause begann er hinaufzukraxeln. Als er mit lehmverschmierten Händen und Knien die Büsche erreichte, sah er, dass sie übel zugerichtet waren. Blätter und Zweige waren abgerissen, das konnte nicht der Wind gewesen sein. Joch schob die Tasche an den Büschen vorbei in die Höhle und kroch selbst in das Halbdunkel hinein. Und da war es wieder, rosa, fluoreszierend und mit gestellten Öhrchen, das Phantom der letzten Nacht. Joch hielt den Atem an und regte sich nicht. Der Mini-Elefant stand ebenfalls reglos da, so unbeweglich, dass Joch aufatmete, also doch ein Spielzeug. Er kroch vollends in die Höhle und streckte die Hand danach aus, aber bevor er es berührte, bewegte es sich, senkte den Kopf und warf mit einem Schwung den Rüssel in die Luft. Jochs Hand zuckte zurück. Das Wesen machte kehrt und verzog sich in die hinterste Verengung der Unterspülung, dorthin, wo Jochs Hand es nicht erreichen konnte. Ich werd verrückt, stieß er aus. Und noch einmal, ich werd verrückt. Und dann leiser, oder ich bin es schon. In der Mitte der Höhle lagen Blätter und entrindete Zweige von den Büschen vor dem Höhleneingang. Joch las ein paar davon und robbte so tief in den niedrigen Teil der Ausspülung, wie es ging. Er streckte dem Winzling die Blätter hin, aber er ließ sich nicht heranlocken. Er stand nur da, fächerte ab und zu mit den Ohren oder hob drohend den kleinen Rüssel. Joch schnalzte mit der Zunge und sprach mit sanfter Stimme, »Komm, komm, komm!« Das Tierchen legte die Ohren zurück und begann mit dem Rüssel den sandigen Boden abzutasten. Manchmal rollte es die Rüsselspitze etwas ein und manchmal hob es graziös ein Bein und ließ den Fuß locker hängen, aber es kam keinen Schritt näher. Irgendwann erwachte Joch frierend. Er brauchte eine ganze Weile, bis er sich erinnerte, weshalb er so da lag. Vom Elefanten war nichts zu sehen und er wollte die Sache gerade als Sinnestäuschung abtun, als er den Elefantendung entdeckte, die gleichen brüchigen Knollen, wie er sie von Zoobesuchen in seinem früheren Leben in Erinnerung hatte, nur viel, viel kleiner, lagen dort an der niedrigsten Stelle der Höhle. Er kroch rückwärts, bis er sich wieder halbwegs aufrichten konnte und sah sich um. Außer ein paar Resten von Blättern und Zweigen entdeckte er nichts Auffälliges. Er verhielt sich still und wartete und schlief ein. Etwas umschloss seinen Daumen warm und feucht und weich. Es bewegte sich, suckelte, nuckelte und lutschte. Joch öffnete die Augen, die Morgendämmerung erhellte die Höhle ein wenig, der kleine Elefant war neben seiner Hand, auf den Hinterbeinen stand er, auf den Vorderbeinen kniete er und zuckelte an seinem Daumen. Vorsichtig hob Joch die andere Hand und ließ sie sachte sinken. Die rosa Haut fühlte sich warm an und weich wie Schweinsleder. Das Wesen erschrak und zog sich rasch in sein Versteck zurück, aber nicht so tief wie zuvor. Es blieb an einer Stelle, wo Joch es noch hätte erreichen können. Dort schlängelte es mit seinem Rüssel und sah ihn erwartungsvoll an. Joch kroch aus dem Schlafsack, ging von der Hocke auf die Knie und versuchte, tief und kontrolliert zu atmen, um sein Herzklopfen zu bändigen. Das, was er sah, war keine Halluzination. Halluzinationen konnte man nicht anfassen. Das Tier tastete mit dem Rüssel den Boden ab. Hunger? Fragte Joch. Er klaubte ein paar Blätter vom Boden und hielt sie ihm hin. Zögernd und mit ausgestrecktem Rüssel näherte sich das Wesen. Es fasste das Blattfragment, ließ den keilförmigen Unterkiefer runterklappen und schob es in den Mund. Joch hatte die Berührung der Rüsselspitze gespürt, sie fühlte sich weich und seidig an. Es hob den Rüssel und gab zu erkennen, dass es mehr wollte. Joch zog die Schuhe an. Hier geblieben, befahl er. Ich bring dir mehr. Er schob sich an den Büschen vorbei und richtete sich auf. Die Wolken hingen tief und der Fluss zog noch immer braun und eilig vorüber, aber es regnete wenigstens nicht mehr. Joch ging zu der alten Weide, die ein Stück flussabwärts wuchs, und brach ein paar von ihren Zweigen ab. Dann riss er einige Büschel Gras aus und einen Strauß Butterblumen, die knapp über dem hohen Pegel wuchsen. Mit dieser Ernte kämpfte er sich wieder die Böschung hinauf und kroch in die Höhle. Sein Besuch stand noch an derselben Stelle und streckte sofort den Rüssel auf, als er das Futter sah. Joch fütterte das kleine Tier fasziniert und geduldig. Zweimal musste er Nachschub holen, so hungrig war es. Er schnitt auch mit dem Taschenmesser das untere Drittel einer Plastikflasche ab, füllte es mit Flusswasser und sah zu, wie es seinen Rüssel darin versenkte, Wasser ansaugte und dieses in den Mund entleerte. So verging der Vormittag, ohne dass Joch etwas gegessen hatte oder getrunken. Seine billige Plastikuhr zeigte 14 Uhr, als sein kleiner Gast sich niederlegte. Joch hielt das für eine gute Idee und legte sich daneben. Als er erwachte, lag der Mini-Elefant an einer anderen Stelle auf der Seite. Seine Bauchdecke hob und senkte sich schnell und sein Rüssel streckte und kringelte sich in unregelmäßigen Abständen. Überall am Boden waren Pfützen von flüssigem Kot. Joch legte sachte seine Hand auf den kleinen Körper, als wäre es die Stirn eines fiebernden Kindes. Er reagierte nicht. Er fasste das Tier vorsichtig um den Leib und stellte es auf die Beine. Es stand breitbeinig da mit hängenden Ohren und hängendem Rüssel und unter seinem Schwanz rann sein Darminhalt heraus, dünn wie Wasser. Noch bevor es aufgehört hatte, legte es sich wieder hin. Es war mehr ein Hinfallen als ein sich hinlegen. Bei Durchfall viel trinken, fiel es Joch ein. Er nahm eine leere Flasche und stieg wieder die Böschung hinunter. Es ging viel besser. Nach über 20 Stunden ohne Alkohol war er wieder ganz gut auf den Beinen. Aber er keuchte noch immer schwer, als er mit der gefüllten Flasche wieder die Höhle betrat. Das kleine, rosarote Fabelwesen lag jetzt ruhig da. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Sein Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr und der Rüssel wand sich nicht mehr, sondern lag schlapp neben den Vorderbeinen. Schoch geriet in Panik. »Du stirbst mir nicht«, murmelte er, »du stirbst mir nicht.« Er schüttete den Inhalt seiner Sporttasche aus, wickelte das schlaffe Tier in das Frottiertuch mit dem Nivea-Logo, legte es in die Sporttasche, hängte sie über die Schulter und ging. Dankeschön.
Herr Suter, Ihr Roman spielt an den unterschiedlichsten Schauplätzen. Wir sind einmal im Zirkus, einmal in einem sterilen Genlabor, in einer Villa am Zürichberg. Hier sind wir in der Höhle vom Schoch, dem Obdachlosen. Vor allem die Szene bei den Obdachlosen ist sehr plastisch beschrieben. Wie sind Sie denn da bei der Recherche vorgegangen? Ich nehme an, Sie waren nicht früher als Clochard unterwegs.
Es gab schon Zeiten.
Ach so, sprechen wir später nochmal drüber.
Nein, in Zürich gibt es wie in vielen größeren Städten, Zürich ist für uns eine größere Stadt, eine Organisation von Leuten, die sogenannte Gassenblätter herausgeben, Arbeitslosen- oder Obdachlosen-Zeitschriften. Die Straßenverkäufer sind meistens Obdachlose oder Arbeitslose oder Randständige, wie man in Zürich sagt. Und die leben zum Teil mit der Hälfte des Gewinnes oder des Verkaufspreises dieser Zeitschriften. Und dieser Verein, der das macht, der macht auch Führungen durch diese Welt der Randständigen. Da kann man sich anmelden und dann führen zwei Verkäufer dieser Straßenzeitschriften einen durch ihre Welt, zeigen einem die Plätze, wo sie wohnen, wo sie essen, wo sie Kleider beziehen, wo sie medizinisch versorgt werden und so weiter. Das habe ich gemacht und nach dieser Führung bin ich so ein bisschen wie ein streberischer Schüler rumgestanden und der dann mit dem Lehrer noch etwas besprechen will und hab gesagt, was ich vorhabe und ob sie mir ein bisschen helfen würden dabei. Und das haben die gerne gemacht und sie haben mich geführt und sie haben auch das Manuskript am Schluss gelesen und mir ihren Segen gegeben.
Kleine rosarote lebendige Elefanten gibt es ja noch nicht, muss man sagen, die von sich aus leuchten. War es denn schwierig, so ein Wesen zu beschreiben, was es wirklich noch nicht gibt? Und waren Sie ständig im Zoo, um irgendwelche Elefantenbewegungen zu studieren? Oder ist das die schöpferische Kraft eines Schriftstellers?
Also ständig im Zoo war ich nicht, aber ich habe schon einen Elefanten ein bisschen beobachtet. Und ich habe mir vorgestellt, das Tier wird sich wie ein junger Elefant benehmen und einfach, dass er rosa leuchtet und sehr klein ist, hat für die Beschreibung keinen großen Einfluss. Und der kleine Elefant weiß ja nicht, dass er ein kleiner Elefant ist, der hat noch nie einen großen gesehen, also benimmt er sich wie ein normaler junger Elefant.
Sollten denn die Menschen so in die Natur eingreifen? Also gibt es Grenzen für die Gentechnologie? Wo sind die Grenzen? Oder möchte nicht jeder irgendwann so einen süßen kleinen Elefanten für sich haben?
Also ich glaube nicht, dass man diese Techniken, die ständig, fast täglich sich verbessern und überholen, für solchen Schabernack einsetzen soll. Aber natürlich ist diese Technologie auch ein Segen für die Wissenschaft und für die Menschheit. Man wird eines Tages, eines nicht mehr allzu fernen Tages, Organe auf diese Weise züchten können. Man ist also für Organtransplantationen nicht mehr auf Organspenden angewiesen. man wird Krankheiten, man wird Zellen immun gegen gewisse Krankheiten machen können. Also so gesehen ist es eine gute Sache. Aber wenn man damit Spielzeug machen will oder wenn man damit Menschen nach seinem Wunsch designen will, ist es natürlich eine unheimliche und gefährliche Sache.
Dem Elefanten ging es ja jetzt nicht so gut in Ihrem letzten Lesepart. Wie es mit ihm weitergeht, das müssen Sie selber lesen. Martin Suter wird jetzt gerne Ihre Bücher drüben signieren. Dort können Sie den Roman auch kaufen. Wer noch mehr von der Lesung hören möchte, der ist herzlich eingeladen, heute Abend in den Zoo zu kommen. Nicht ins Elefantengehege, sondern in den Kongresssaal. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen noch einen schönen Messetag und danken sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.